Im ersten Teil der Predigtreihe haben wir uns gefragt, Gott spricht und dazu braucht es Vertrauen. Im zweiten Teil ging es um das Thema, Gott spricht und dazu braucht es ein weiches Herz. Und heute gehen wir einen Schritt weiter mit der Überlegung, Gott spricht und es braucht einen inneren Raum des Hörens. Und im vierten Teil dann noch, wenn Gott spricht, braucht es einen Rahmen. Dann werden wir uns über Bibellesen Gedanken machen. Wir leben ja in einer Zeit der permanenten Reizüberflutung. Nicht nur Lärm draußen, sondern innerer Lärm. Die Welt ist nicht nur laut außen, sondern sie ist auch entrhythmisiert. Schnelle Informationsflüsse, permanente Erreichbarkeit, innere Unruhe. Statt des Sabbatrhythmuses, also Arbeit, Ruhe, Beziehung, erleben wir in unserer Gesellschaft den Rhythmus von Dauerbetrieb, Ablenkung und Erschöpfung. Wie geht das manchmal so? Und Stille, das waren jetzt 6 Minuten, ist gar nicht so einfach auszuhalten. Stille wird zu einer verlorenen Erfahrung, weil sie uns konfrontiert mit dem, was ungehört ist und gleichzeitig gehört werden möchte. Viele von uns sehnen sich nach Ruhe, vielleicht ein bisschen mehr Urlaub, nach weniger Terminen. Aber heute möchte ich uns zunächst einmal diese Unterscheidung schärfen. Ruhe ist nicht dasselbe wie Stille. Und genau in dieser Unterscheidung entscheidet sich, ob wir erschöpft weniger arbeiten oder ob wir innerlich neu ausgerichtet werden. Ruhe ist das eine, aber Stille ist das andere. Dazu würde ich gerne mit uns noch mal ganz an den Anfang der Bibel gehen, um deutlich zu machen, dass Ruhe sich unterscheidet von Stille. 1. Mose Kapitel 1. Ich erinnere mich an meinen Lehrer für Altes Testament, Winfried Eisenblätter, der immer sagte, Leute, wenn ihr die Bibel lest, dann lest sie bitte richtig. Und er meinte den hebräischen Text. Im Anfang schuf Gott, im Hebräischen Bereshit bara Elohim. Man könnte jetzt den Text so lesen, da gibt es einen Anfang und Gott schafft, indem er spricht und schafft die Welt. Das Ding ist, dass vielleicht nur für theologisch Interessierte, da steht Bereshit, also Anfang, allerdings ohne Artikel. Da steht nicht in dem Anfang. Da müsste nämlich sonst stehen Bereshit. Da steht aber Bereshit. Das bedeutet, man könnte es auch so lesen, als Gott begann zu schaffen. Das ist ein Unterschied. Wichtig ist in diesem Text, dass Gott das Chaos, also das schon da ist, ordnet. Und das ist sein Schaffen. Also Gott schafft nicht aus dem Nichts, sondern am Anfang ist das Chaos. Und Gott ordnet dieses Chaos, indem er spricht. Ich stelle mir das mal so vor, wie Gott das Licht rief und das Licht hervorgebracht hat, wie er das Meer vom Land schied und den Tag von der Nacht. Und dann sprach er und die Lampen kamen, die Sonne, der Mond. Und dann sprach er und die Bäume kamen, die Ulmen, die Linden. Und dann sprach er und dann kamen die Tiere, die Tapire, Schildkröten und Ameisen und Stechmücken. Und am 6. Tag, als dann alles geschaffen war, da rief er den Menschen, Adam und Eva. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott dann an dem Abend, als dann alles so fertig war, die beiden nahm, Adam und Eva, mit ihnen einen kleinen Rundgang durchs Paradies machte und da so 2, 3 Spielregeln erklärte. Und sagte, Leute, schaut mal hier die Früchte, könnt ihr alles essen. Bananen, Knoblauch, Minze. Ihr könnt auch so viel essen, wie ihr wollt. Mit der Verdauung müsst ihr mal gucken, wie ihr das so hinkriegt. Ist jetzt nicht überliefert, aber so stelle ich es mir vor. Aber da von dem Baum da hinten, da lasst ihr mal die Finger von. So stelle ich es mir vor. Und dann sagte Gott so am Anfang dieses Tages, als sie geschaffen waren, und morgen früh, wenn ihr dann wach werdet, ist übrigens Feiertag. Das sagte er zu zwei Wesen, die bis dahin noch keinen einzigen Finger gerührt hatten. Die waren gerade erst angekommen. Verschlafen, splitternackt, niegelnagelneu standen sie da und das Erste, was sie tun sollten, war ausruhen. Ich finde, das ist revolutionär. Die moderne Welt sagt, du bist, was du leistest. Und die Schöpfung sagt, du bist, bevor du etwas leistest. Ich finde das bedeutend in zweierlei Hinsicht. Erstmal theologisch, bis der Mensch auf die Bühne tritt, ist das meiste bereits erledigt. Das heißt, er muss die Welt nicht nochmal schaffen. Wir haben ja oft den Eindruck in unserer Wirklichkeit, wir müssen alles nochmal neu erfinden, ne? Aber eigentlich ist schon alles da. Die Welt ist schon fertig. Und anthropologisch heißt es, es ist klug, die Ruhe an dem Platz zu lassen, wo sie hingehört, nämlich an den Anfang. Das sagt uns Genesis 1. Also Gott ruht ja nicht in diesem Text, weil er erschöpft ist, sondern er ruht, weil Vollendung einen Raum braucht. Und dann entsteht dieser Rhythmus. Tag und Nacht, Abend und Morgen, arbeiten, Sabbat, arbeiten, Sabbat. Das Sabbatgebot ist übrigens das ausführlichst formulierte Gebot in der Tora, also in den 5 Büchern Mose, und eins der ausführlichst beschriebenen, kommentierten Gebote im Talmud, also in der Auslegung der 5 Bücher Mose. Und das hebräische Wort Shabbat bedeutet aufhören, unterbrechen, nicht weiter produzieren. Also Sabbat ist nicht Pause aus Schwäche, sondern Sabbat ist eine, wenn man so will, theologische Setzung. Die Welt lebt nicht im Dauerbetrieb, sondern in Unterbrechung. Und Ruhe heißt hier, Arbeit hat Grenzen, Produktivität hat Grenzen, der Mensch ist mehr als Leistung. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, in Genesis 1 steht nichts von Stille. Da steht etwas von Ruhe. Stille ist nochmal was anderes. Gucken wir uns gleich an. Da steht, Gott hört auf. Da steht nicht, Gott sammelt sich. Da steht nicht, dass er sich innerlich ausrichtet. Ruhe. Sabbat schafft äußere Ruhe, aber noch keine innere Ausrichtung. Und ich finde, das ist ganz wesentlich für uns heute. Wenn wir meinen, wir brauchen Ruhe, dann heißt das noch nicht automatisch, dass wir uns innerlich ausrichten. Das ist für mich ein großer Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Und dann bereits in 1. Mose 3, wir haben im ersten Teil darüber nachgedacht, entsteht innerliche Unruhe, Misstrauen, Selbstabsicherung, Aktivismus. Der Mensch kompensiert auf einmal die verlorene Gottesnähe durch Handlung. 1. Mose 3, direkt im übernächsten Kapitel. Also wir können Ruhe praktizieren, aber sind innerlich immer noch getrieben. Kennt ihr das? Da hat man einen freien Tag. Man denkt, oh, ist das toll mit dem freien Tag. Und man versucht irgendwie runterzukommen, so ein bisschen zu chillen. Aber da ist so viel innerer Aktivismus, so viele Gedanken, die da sind. Und eigentlich zur wirklichen Ruhe kommt man nicht. Man kann im Urlaub sein, aber der Kopf arbeitet weiter, man kann weniger tun, aber man kann völlig innerlich zerrissen sein. Ruhe beendet Tätigkeit, aber Stille sammelt Aufmerksamkeit. Und genau an diesem Punkt setzt heute unser Predigttext an. Wir kommen in eine ganz alltägliche Situation. Kein Tempel, keine große Bühne, eher eine Küche. Mitten im Alltag, denn genau dort entscheidet sich, ob ich ruhe oder ob ich Stille praktizieren kann. Lukas 10, da treffen wir auf Martha und Maria und hier entscheidet sich, was Stille wirklich bedeutet. Heidi S., bitte an Kasse 3. Heidi S., bitte. Du hast uns den Text mitgebracht. Lukas 10, 38 bis 42.
Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, und das soll nicht von ihr genommen werden.
Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen, so heißt es hier im Text. Beschäftigt. Mich hat dieses Wort beschäftigt. Und mein Eindruck ist, dass es etwas zu harmlos übersetzt ist mit beschäftigt. Perispato im Griechischen bedeutet innerlich auseinandergezogen. Das Verb bedeutet eigentlich nach allen Seiten gezogen werden. Man zerreißt sich innerlich. Also da steht nicht fleißig. Das meint das Verb nicht, sondern eine innere Zerrissenheit. Und der hier gebrauchte Imperfekt beschreibt einen fortwährenden Zustand des Gezogenwerdens. Man müsste eigentlich, finde ich, übersetzen: Martha ließ sich auseinanderziehen von all dem, was getan werden musste. Martha ließ sich auseinanderziehen, innerlich auseinanderziehen von all dem, was getan werden musste. Kennt ihr das? Jesus sagt weiter: Du sorgst dich und beunruhigst dich um vieles. Also Marthas Problem ist nicht der Dienst, also Diakonia, was hier steht. Das ist ganz, ganz positiv besetzt. Das Problem ist nicht ihre unglaubliche Gastfreundschaft oder ihre Aktivität, sondern die innere Fragmentierung, also das, was eigentlich zusammengehört, dass das innerlich auseinanderbricht. Kleiner Exkurs. Wenn ich jetzt von der Boomer-Generation spreche, dann weiß ich, nicht alle passen da rein. Aber mal ein Wort an meine Generation. Wir sind doch mit dem Satz groß geworden, den wir nicht hinterfragt haben und den können wir alle mitbeten. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das haben wir nicht hinterfragt. Ich nicht. Du? Wir haben Verantwortung übernommen. Wir haben Familien aufgebaut. Meine Frau und ich waren 30, da hatten wir 3 Kinder. Nach dem Vikariat der Dienst in der Verantwortung, das kennt ihr alle. Wir haben im Beruf sehr viel getragen. Wir haben die Gemeinden am Laufen gehalten. Und dann wurden unsere Eltern krank. Dann haben wir sie gepflegt. Und dann sind unsere Eltern gestorben. Dann haben wir sie beerdigt. Dann haben wir die Kinder großgezogen. Und dann haben wir geschwiegen, obwohl es zu viel wurde. Nicht, weil wir nichts fühlen, sondern weil wir gelernt haben, man reißt sich zusammen. Und genau in diese Welt hinein spricht die Geschichte von Martha und Maria. Nicht in eine fromme Welt, nicht in eine gemütliche, sondern in eine Welt der Pflichten, der Erwartungen, in eine Welt, wo Martha denkt, man muss doch. Und vielleicht Kennst du das, so wie Martha hier beschrieben wird? Du willst dienen. Und du meinst es gut. Und dann trägst du die Verantwortung. Und gleichzeitig wird es zu viel. Du bist innerlich zerrissen. Und jetzt könnte man es so lesen, wenn Jesus hier sagt, Martha, Martha, so ein wenig, also verstehe gar nicht, warum du hier so einen Wirbel machst. Aber lest das mal positiv, weil ich meine, es ist sehr positiv. Martha, Martha, das ist unglaublich. Also das Lamm, was du gekocht hast, das ist so weich wie die Hügel vom Libanon. Das ist himmlisch. Und die Minzsoße, die du dazu gemacht hast, das ist perfekt. Und die Fladenbrote, kross, aber nicht zu hart. Wahnsinn! Das hast du richtig gut gemacht. Übrigens, Maria, du hättest auch ein bisschen helfen können. Aber Martha, ich sage dir, das war ganz fantastisch. Nur bedenke bitte, so lesen. Also Jesus, in diesem Martha, Martha steckt ganz viel Zuwendung. Er entlarvt nicht ihren Dienst, er schützt ihr Herz. Als wenn Jesus sagen will, gucke mal, du bist in Aktion und es geht hier nicht um Ruhe, sondern um Stille werden. Und vielleicht ist das dein Problem. Nicht zu viel Arbeit, sondern zu wenig innere Sammlung. Vielleicht brauchst du gar nicht mehr Freizeit, sondern mehr Ausrichtung. Stille heißt ja nicht, ich mache nichts. Stille heißt, ich bin bei ihm, bei Gott. Schauen wir mal auf Maria. Da steht hier, sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Das ist erstmal eine Frechheit. Eine Frau in der damaligen Zeit, wenn sie sich zu den Füßen eines Lehrers setzt, ist das erstmal, ich muss es so sagen, nicht ihr Platz. Das war für Frauen eigentlich nicht der Ort. Das ist hier rabbinische Jüngersprache, also ein Schüler, ein männlicher Schüler setzt sich zu den Füßen des Lehrers, aber keine Frau, das ist die einzige Stelle in der Bibel. Die hat die Frechheit, sich als Frau in dieser männerdominierten Welt der damaligen Zeit, sich wie ein Schüler zu den Füßen Jesu zu setzen. Und wenn einer was von Feminismus verstanden hat, dann Jesus, der lässt das zu. Der sagt nicht, was machst du da? Ist nicht dein Job. Und dann hört Maria, akouein im Griechischen. Das heißt nicht nur, ich höre akustisch etwas, da kommt etwas akustisch an, ne? So eine Schallwelle, die ich irgendwie höre und interpretiere, sondern bedeutet akouein, aufnehmen, annehmen, sich ausrichten. Also Maria ist nicht ausgeruht. Das meint das nicht. Sondern Maria richtet sich aus. Anders modern gesprochen, nordet sich ein. Ist dabei, sich innerlich zu fokussieren. Maria ist ja nicht passiv, sondern Maria ist fokussiert. Und eines tut Not meint, nicht weniger tun, nicht Entspannung, sondern die Prioritäten klären. Stille heißt nicht, ich mache nichts. Sondern Stille heißt, ich bin bei ihm. Und das finde ich einen wichtigen Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Und mein Eindruck ist, dass wenn wir Gott hören wollen, wir auf der einen Seite natürlich auch eine ruhige Umgebung brauchen. Aber das Eigentliche ist, diese innere Stille dahin zu gehen. So schwer das auch ist. Also Genesis zeigt uns die äußere Unterbrechung, Lukas zeigt uns die innere Sammlung. Sabbat ohne Stille wird Ritual. Und Stille ohne Beziehung zu Jesus wird Selbstbespiegelung. Also wenn ich in die Stille gehe und ein bisschen vor mich hin meditiere, ich möchte das jetzt nicht abwerten, aber für mich meditiere, dann bin ich völlig bei mir. Was auch sicherlich gut ist und von Vorteil. Aber wenn ich mich ausrichten will auf Gott, dann ist Stille immer ein Beziehungsgeschehen. Und dieser Text, Lukas 10, verdeutlicht das so. Also Maria verbindet Unterbrechung plus Beziehung plus Aufmerksamkeit. Und das ist der Fokus von Lukas 10. Das ist geistliche Stille, so könnte man es beschreiben. Nicht Arbeit ist das Problem, sondern innere Zerrissenheit. Es geht nicht um Aktivismus im Gegenzug zu Kontemplation oder Küche, Gebetszimmer. Es geht um Sammlung, um Vertrauen, um Beziehung. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ja, was ist denn zu tun? Was könnte ich denn machen? Wie könnte ich das denn einüben? Zum Beispiel ein Mini-Sabbat im Alltag. 5 Minuten unterbrechen. Sagt sich so leicht. Für mich bedeutet das Handy weg. Fällt mir schwer. Ausschalten. 10 Minuten. Nicht drauf gucken. Keine Mails. Hinsetzen. Atmen. Ruhen. Vielleicht einen Hörraum schaffen. Ich nehme einen Abschnitt aus der Bibel und lese ihn und spiele mit mir selber Bibelteilen. Welches Wort spricht mich an? Langsam lesen, vielleicht nur ein Wort mitnehmen, innere Sammlung üben, Atemgebet beim Einatmen, Christus in mir beim Ausatmen, du bist der Weg. Kontemplation am Freitagmorgen um 8 Uhr, hingehen. Also am Anfang der Bibel ruht Gott. Das heißt nicht, dass er aufhört zu schaffen. Als Gott begann zu schaffen, das heißt, er ist immer noch dabei. Bereshit. Im Evangelium sitzt Maria, sie hört auf zu funktionieren. Und am Kreuz ruft Jesus, es ist vollbracht. Und im Hebräerbrief heißt es, dass eine Sabbatruhe Gottes Volk noch bleibt. Das Ziel ist nicht weniger Aktivität. Das Ziel vollendet Gemeinschaft. Und vielleicht noch das Wort für alle, die ganz neu im Glauben stehen. Man denkt ja immer, wenn man sich so für Jesus entschieden hat und dann in eine Gemeinde kommt, dann beginnt der Dienst. Und das ist gut. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in eine Aktivität kommen. Und zwar in die Aktivität, die uns entspricht. Wir müssten irgendwann nochmal über geistliche Gaben reden und über Befähigungen, die wir auf einmal bekommen. Und das ist wichtig, dass wir anfangen, etwas praktisch zu tun. Aber Christsein beginnt nicht mit Dienst. Ich habe das viel zu spät gelernt. Christsein beginnt mit Hören. Das ist der Beginn des Christseins. Ich höre Gottes Wort, ich richte mich aus, und dann kommt es zu einem Tun. Nicht Lehre, sondern Gegenwart. Vielleicht ist das größte Problem unserer Zeit nicht der Lärm um uns, sondern die innere Zerstreuung. Und vielleicht ist das Mutigste, das geistlich Radikalste und Befreiendste, was wir heute tun können, ist, bewusst diese Zeiten zu suchen der Ruhe, der Stille, der Ausrichtung, der Fokussierung. Ich stelle mir die Frage, wie sich das praktisch umsetzen lassen kann im Leben einer Gemeinde, unserer Gemeinde. Welche Räume könnte man noch schaffen? Wir haben ganz am Anfang diesen Film gesehen, da war ein Satz von Anselm Grün, der sagt, wenn wir in die Stille gehen, dann sind ja diese Gedanken da, ne? Ich kenne das auch, wenn man in diese Stille geht, dann kommen auf einmal diese Gedanken. Und dann hinterfragt man auch vieles. Aber wenn wir in die Stille gehen, werden wir konfrontiert mit Gottes Wahrheit. Und wenn in unserem Glauben die Wahrheit eine Person ist, nämlich Jesus, dann hat das weniger mit Machtanspruch zu tun, sondern vielmehr mit Wahrhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Bei Jesus bedingen sich Wahrheit und Liebe, das sind zwei Seiten seiner Gnade, Wahrhaftigkeit und Liebe. Mit anderen Worten, nicht wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Ich finde das bedeutend, diesen Satz. Der kommt nicht von mir. Nicht wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Und unsere Wahrheit will nicht Recht haben. Unsere Wahrheit will lieben. Das ist das, was ich bei Jesus lese. Und wenn unsere Wahrheit Wahrheit ist, dann hält sie alle Fragen aus. Also wenn du in die Stille gehst und auf einmal Gedanken kommen, vielleicht auch Zweifel kommen, vielleicht auch denkst, boah, ich bin da so unsicher mit der ein oder anderen Aussage, die in der Bibel steht. Gott hält die Fragen aus, weil die Wahrheit am Ende alles aushält. Das war der dritte Teil. Gott segne uns im Einüben von Stille.